Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3199. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes. 8 Ecken hat er. Hinein passt beinahe alles, was irgendwo auf der Welt gehandelt wird. Der Container bestimmt seit 5 Jahrzehnten den Welthandel und natürlich auch die Schifffahrt. Vor 50 Jahren wurde zum ersten Mal ein Container in Deutschland an Land gesetzt. Wie begann der Siegeszug der Bocks? Wie wird eigentlich ein Container hergestellt? Und warum sind die meisten Container genau 12,19 Meter lang? Darum geht es heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Dietrich Lehmann. Fuß, also umgerechnet gut 6 oder gut 12 Meter lang und rund 2,5 Meter hoch. Das sind die Maße des Standardcontainers, wie wir ihn heute kennen. Und ohne den der Welthandel nicht so schnell sein könnte, ohne den wir nicht so günstig Turnschuhe, Elektronik und exotische Lebensmittel einkaufen könnten. Bevor der Container die Welt eroberte, mussten Waren oft mühsam von Hand oder mit Hebenetzen und Kränen entladen werden. Arbeiter mussten sich tagelang, wochenlang abquälen, um ein Schiff zu be- und entladen. Und Schiffe vor einem halben Jahrhundert fassten nicht mal ein Zehntel dessen, was ein Frachter heute mitnehmen kann. Woher aber kommt der Container? Wer hat ihn erfunden? Hat sich Kerstin von Stürmer gefragt.
Der Mann hieß Malcolm McLean. 1913 erblickte er in der Nähe der Kleinstadt Maxton im US-Bundesstaat North Carolina das Licht der Welt. Ein typisches Landkind in einer Familie mit 7 Geschwistern und in einer Gegend, in der Baumwollplantagen und Melonenfelder das Bild bestimmten. McLeans berufliche Karriere begann zunächst als Tankwart, bis ihn jemand fragte, ob er nicht einen Lastwagen hätte, der beim Straßenbau helfen konnte. McLean merkte schnell, dass sich mit einem Fuhrunternehmen Geld machen ließ, kaufte zunächst gebrauchte Laster und transportierte später Obst und Gemüse über Land. Einmal in der Woche fuhr er die Baumwolle hoch in den Norden zum Hafen von Hoboken in New Jersey. Stundenlang wartete er dort auf die Hafenarbeiter, die die einzelnen Ballen mit einem Haken aufs Schiff beförderten. Und während er im Auto saß, träumte er von effizienteren Entladewegen. Es musste doch möglich sein, die Truck-Aufbauten im Ganzen zu verladen.
Ich beobachte, wie sie loslegen, roll die Dinger runter, sie nehmen sie mit den Haken. Und ich sag mir, warum nehmen wir nicht den ganzen Aufbau vom Laster? Das war mein erster Gedanke. Nimm den ganzen Aufbau runter.
Mitte der 40er Jahre hatte McLean bereits 1770 Trucks. Aus der Einmannfirma war das zweitgrößte Fuhrunternehmen der USA geworden. Seinen Traum jedoch, eine standardisierte Transportbox zu entwickeln, verlor der findige Spediteur nicht aus den Augen. Denn er hatte erkannt, dass Zeit Geld ist.
Ich weiß nicht genau, wo das Wort Fracht herkommt. Bestimmt ein lateinisches Wort für irgendwas, bewegen oder so. Das Wörterbuch beschreibt es als etwas, das auf die Kosten deiner Ware draufkommt. Das bedeutet Fracht wirklich. Ware plus Fracht. Fracht ist etwas, das auf die Kosten dessen draufkommt, das transportiert wird. Sind die Kosten zu hoch, wird es nicht transportiert. Fracht ist wichtig.
McLean entwickelte eine Blechkiste, die auf einen LKW passte und von dort aus mit einem Hebegeschirr auf Schiffe oder Züge geladen werden konnte. Damit es funktioniert, brauchte er Partner. Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmen wollten da jedoch nicht mitziehen. Also kaufte sich der Spediteur McLean eine Reederei. Seinen LKW-Fuhrbetrieb musste er dafür allerdings verkaufen. Dies widersprach damals dem sogenannten Anti-Monopol-Gesetz, das Land- und Seetransport in einer Hand ausschloss. Am 26. April 1956 war es soweit. Im Hafen von Hoboken begann, nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Zukunft des Seetransports.
An Pier 21 liegt ein Schiff, das aussieht wie eine Kreuzung aus Frachter und Flugzeugträger. Es heißt Ideal X. Mit solchen Schiffen wurden im Zweiten Weltkrieg Flugzeuge und Treibstoff nach Europa transportiert. Doch heute bekommt die Ideal X eine besondere Ladung. Ein Kran hebt mit Spezialgreifern ganz neu entwickelte Blechboxen direkt von LKW-Anhängern auf das Schiff. Es ist die Geburtsstunde der Containerschifffahrt.
1962 wurde der erste Containerterminal im Hafen von Hoboken eröffnet. Nicht ohne Widerstand der Hafenarbeiter, die Sorgen um ihre Arbeitsplätze hatten. Denn zum Entladen eines Schiffes waren bis dahin 20 Leute in einer Schicht notwendig. Für die Container brauchte man nur einen Arbeiter. Malcolm McLean erinnert sich.
We had the opening at Port Elizabeth.
Wir hatten die Eröffnung von Port Elizabeth und ich bin draußen und schaue dem Schiff zu, wie es arbeitet. Bisschen verrückt, alle sind drin zum Essen. Beide Ladebrücken arbeiten und ich schaue hoch und da steht ein Kerl und beugt sich über die Reling und beobachtet die Brücken. Ich kannte ihn nicht, ein großer, dicker Kerl. Ich ging also hin zu ihm, als er so über der Seite hing und schaute und sagte, na, was halten Sie davon? Und er sagt, das Beste, was wir tun können, diesen Hurensohn an Ort und Stelle versenken.
Heute sind die Blechboxen von inzwischen genormten 20 und 40 Fuß aus dem internationalen Transportwesen nicht mehr wegzudenken. Was die Fachwelt damals als teure Spinnerei ohne Zukunft abtat, ist heute Motor der Weltwirtschaft. Allein seit 1996 hat sich die weltweite Containerflotte fast verdoppelt. Und hier in Hamburg hängen gut 20% der Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Blechkiste. Malcolm McLean, der Erfinder des Containers, ist am 25. Mai 2001 in Manhattan gestorben.
Zwei schwere Stahltüren, auf jeder Seite verschlossen mit zwei zentnerschweren Verriegelungen. Container sind gut gesichert. Dazu kommt ein Siegel.
Ja, wenn man jemanden aufgemacht hat, ist das Siegel gebrochen. Und man kann über die Siegelnummer, wenn ein anderes Siegel nimmt, kann man prüfen, ob da jemand an den Container dran war. Und bei jedem Übergang, wir nennen das Gefahrenübergang, wird das Siegel geprüft. Wenn der Trucker den Container auf dem Terminal abgibt, prüft das Terminal die Siegelnummer mit der Originalsiegelnummer. Und wenn der Trucker dann gut gearbeitet hat, ist das Originalsiegel noch dran.
Sagt Frank Nachbar, bei der Reederei Hapag-Lloyd zuständig für Bau und Wartung von Containern. Rund 1 Million Boxen hat das Unternehmen. Die meisten Container werden inzwischen in China hergestellt, in Serie am Fließband. Etwa alle 2 Minuten läuft alleine in einer der größten Fabriken ein neuer Container vom Band. Und von diesen Fabriken gibt es Dutzende.
Der Containerpreis in China schwankt. Und wenn man davon ausgeht, dass er, heute ist er sehr viel niedriger, aber das auch, weil der Stahlpreis unten ist und der Bedarf nicht so da ist, Angebot, Nachfrage. Aber wenn man zwischen 2.500 und $3.000 rechnet, ist man ungefähr in dem Preisrange, wo man einen Container kaufen kann.
Aber Container sind nicht gleich Container. Und die heutigen Stahlboxen waren nicht von Anfang an Standard.
Wir haben angefangen mit Aluminium-Seitenwänden, mit ein paar wenigen Containern und dann wurden die Plywood-Seitenwände, das ist eigentlich Laminat, Holzlaminat, das für Seitenwände und Dächer genommen worden sind. Und dann die Bohlen, die da waren, dann kamen die Seitenwände blieben, dann wurden die Platten eingelegt in den Container und dann kamen die Stahlcontainer.
Bis heute ist der Fußboden der meisten Container nach wie vor aus Holz, sagt Frank Nachbar.
Aber Holz war halt verfügbar in großen Mengen, war billig und man nahm mit Holz. Die Festigkeiten waren sehr gut von dem Holz, was wir damals gekriegt haben. Heute nicht mehr, heute haben wir sehr viel Weichholz, Birke oder Lärche. Und dadurch, dass es eben auch ein wertvoller Rohstoff ist, nicht schnell nachwachsend, ist die Industrie so ein bisschen auf Bambus umgeschwenkt. Oder nicht bisschen, 60% aller Container werden mit Bambus gebaut jetzt.
Frank Nachbar zeigt stolz auf den Boden des Containers, in dem er gerade steht. Die neueste Errungenschaft ist ein Stahlboden, der sogar noch leichter ist als der herkömmliche Holzboden. Seit rund 10 Jahren hat Hapag-Lloyd die ersten Container mit Stahlfußboden im Programm.
Das heißt, der Container kann so, wie er steht, auch wieder in den Schmelzofen kommen und kommt wieder unten neuer Container raus.
12 bis 15 Jahre. So lange hält ein Container im Durchschnitt. Geschont werden die Boxen kaum. Deshalb sehen die meisten auch schon schnell verbeult und zerkratzt aus.
Wenn ich im Neubau in China bin, ist das schon interessant, wenn man aufpasst, dass der Container wirklich gut ist, wenn er rauskommt. Und sobald man den irgendwo im Service sieht, sind die Beulen und Schrammen dran. Der ist nur gerade 2 Jahre alt und sieht noch relativ gut aus. Aber das wird mit einem Gabelstapler gegengefahren. Wenn der auf dem Truck steht, der fährt in eine Kurve rein, das ist ein Abweiser, da bleibt er dran hängen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Container kaputt zu machen. Das ist so ein Highcube. Als die 1990 eingeführt worden sind, konnte man regelmäßig beobachten, dass auf den Brücken Abdruck war. weil alle dachten, die kommen damit durch. Aber als er nur größer war, hat man kaum mitgekriegt und die sind alle gegen die Brücke gefahren. Da hatten wir sehr viele Probleme mit.
Etwa 3 bis 4 Tonnen wiegt ein leerer Container. Voll bringt er es auch schon mal auf 30 Tonnen. Besonders stolz ist Containermann Frank Nachbar auf seine Kühlcontainer. Wenn er davon erzählt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie genau man die Luft und ihre Zusammensetzung im Container heutzutage regeln kann.
Das heißt, dass ich eine Banane, wenn ich einen normalen Container benutze, Kühlcontainer benutze, fahre ich bei 13,3 Grad und kann die Banane 21 Tage fahren. Wenn ich ins Mittelmeer fahren möchte oder nach Russland fahren möchte, geht das nicht mehr, weil das die Transit-Time-Länge ist. Und da muss ich dann aber mit Control Atmosphäre. Da verändere ich die Luftzusammensetzung. Und zwar ist das dann so, dass wir haben jetzt in der Atmosphäre 21% Sauerstoff, roundabout, und ob 0,03% CO2. Und wir fahren die CO2-Werte hoch bis zu 6-7%. Und die Sauerstoffrente runter auf 3%. Und dann hält die Banane bis zu 50 Tage im Container. Ist wie ein Tiefschlaf. Ihr packt den Tiefschlaf und sie reift langsamer, so wie wir schlafen auch. Und genauso schläft die aber den Tiefschlaf. Und dann, wenn die hier ankommt, wecke ich sie und dann kriege ich sie im Verkauf.
Wie schwierig die Anfänge der Containerschifffahrt waren, welche Probleme es an Land und auf den Schiffen zu lösen gab, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Im Mai 1966 war es, als der erste Container in Deutschland per Schiff ankam. In Hamburg allerdings machte erst 2 Jahre später das erste Vollcontainerschiff fest. Zu verdanken ist das unter anderem dem damaligen Wirtschaftssenator Helmut Kern, SPD. Denn die Widerstände gegen diese neumodische Erscheinung namens Container war im traditionsreichen Hamburg eher vorherrschend, erinnert sich Kern.
Es gab ja durchaus unter den alten Hafenlöwen große Bedenken. Die sehr verdienstvollen Wiederaufbauer des Hafens nach dem Kriege, Ernst Plate oder Kurt Kalischer, waren ja der Meinung, diese Kiste kommt uns nicht in unseren Hafen. Sie sahen natürlich, dass eine völlig andere Struktur von Hafenarbeit dadurch entsteht. Ich habe 1966 bei einer Amerikareise aber gesehen, wie der erste wirkliche gewerbliche Güterverkehr per Container zwischen Port Elizabeth und Puerto Rico funktionierte. Und mir war völlig klar, das ist eine Revolution in der Transporttechnik. Der gleichen Meinung war auch Kurt Eckelmann hier im Hamburger Hafen. Und wir beide haben uns von vornherein dafür eingesetzt, dass Hamburg auch Containerhafen wird. Auch da gab es große Bedenken, weil ja viele Leute sagten, die lange Revierzeit, die Fahrzeit von Cuxhaven nach Hamburg, das wird doch wohl kein Reeder machen, wenn er in Bremerhaven schon an der Küste die Container loswerden kann. Diese Leute übersahen aber nicht, dass Hamburg ein gewaltiges eigenes Ladungsaufkommen hat. Und wenn die Schiffe, die hier ankommen, etwa 1/3 ihrer Container als Lokoverkehr, also vom Ort kommend oder in den Ort gehend, haben, dann ist es wesentlich vernünftiger, die Elbe raufzufahren, als die in Bremerhaven auszuladen und mit dem LKW über die Straße zu transportieren. So war es also und wir haben dann darum gekämpft, dass der Containerverkehr, der für Bremerhaven schon etwas früher begann, weil dort die Amerikaner mit ihrem Militärverkehr gestartet waren, dass der auch nach Hamburg kam. Der erste Vertrag war mit United States Line, als ich im Senat 35 Millionen als erste Vorlage beantragt, um den Brücke auszubauen, sagte Herbert Weichmann zu mir, na hören Sie mal, junger Kollege, Sie haben keinen Vertrag, Sie haben keine Reederei und wir sollen 35 Millionen bewilligen. Wir haben es aber dann doch getan, der Senat sah ein, dass man das vorleisten muss. Man muss die Anlage haben, bevor man einen Kunden bekommt. Und kann ich sagen, ach, kommen Sie mal 2 Jahren wieder, dann sind wir soweit. Und dann hatten wir auch den Vertrag mit der United States Line im Jahr 1968 und das war dann der eigentliche Bahnbrecher, um Hamburg als den Containerhafen Deutschlands zu entwickeln.
Nicht nur unter den Hafenunternehmen und besonders bei der HALA gab es anfangs starke Vorbehalte gegen den Containerumschlag. Auch andere wollten zunächst gar nichts von der Box wissen. Hafenarbeiter zum Beispiel, die damals noch zu Tausenden per Sakkara und Muskelkraft die Waren löschten. Sie fürchteten um ihre Jobs.
Es wurde natürlich über Arbeitsplätze geredet, aber insoweit sind ja deutsche Gewerkschaften doch wesentlich wacher als die Amerikaner damals. Man sah sehr schnell im Bereich auch der Gewerkschaften, dass dieser Container nicht vermeidbar ist. Und wenn man ihn ablehnen würde, würde der Hafen sterben. Also hatte man gar keine Alternative. Und außerdem hofften wir natürlich zuerst auch, dass wir in erheblichem Umfang auch im Hafen Container packen würden. Das haben wir zuerst auch noch gemacht. Und dadurch ist praktisch ja nur sozusagen das Schiff vorgestaut worden im Container. Aber das hat sich dann im Laufe der immer größeren Containerströme ja auch weitgehend gegeben. Wir packen ja heute nur noch einen relativ kleinen Teil der Container im Hafen aus oder ein. Aber es ist natürlich eines gekommen. Es haben sich Arbeitsplätze an Land verlagert, ins Hinterland. Denn irgendwo müssen die Container ja gepackt werden. Und es wurden Arbeitsplätze hier dadurch geschaffen, die wesentlich anspruchsvoller waren, die wirklich auch Leute verlangten mit guter Ausbildung und entsprechend auch bessere Bezahlung.
Der 31. Mai 1968 gilt in Hamburg als das Datum, an dem die Containerschifffahrt begann. Es ist genau 21 Uhr, als das erste Vollcontainerschiff den Burchardkai erreicht. Auf der letzten Meile wird das Schiff von Feuerlöschbooten eskortiert, die zur Feier des Tages riesige Wasserfontänen gen Himmel schicken, erinnert sich Helmut Kern.
Das war ein Schiff der United States Line. Für heutige Verhältnisse eigentlich ein winziges Schiff. Es hatte 1800 Container geladen, hatte vielleicht eine Stellfläche von maximal 2000. Wenn es überhaupt so viel war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wenn man daran denkt, dass die heutigen großen Containerfrachter bis zu 10.000 Boxen tragen können, dann sieht man, wie gewaltig die Entwicklung war. Wir haben das Schiff doch mit großem Pomp begrüßt. Es war auch sogar ganz komisch. Ich hielt meine Begrüßungsrede an Land und das Schiff sollte in der Zeit an die Pier gedrückt werden. Und während ich redete, kriegte ich plötzlich einen Zettel. Bitte reden Sie noch weiter. Wir haben noch nicht genug Wasser, die Schlepper können das Schiff noch nicht die letzten Meter an die Pier drücken. Und da musste ich also, wie man so sagt, filibustern und habe also über alles Mögliche, über Hafenpolitik und Weltwirtschaftspolitik und sonst was geredet. 10 Minuten später lag das Schiff an der Pier und es war alles klar.
Elbe Express und Weser Express, so hießen die beiden ersten deutschen Containerschiffe, gebaut für die norddeutschen Lloyd in Bremen und die Hapag in Hamburg. Bevor die beiden Schiffe 1968 in Dienst kamen, war es kein leichter Weg, erinnert sich Hans-Jürgen Kapell. Er war damals bei der Hapag mitverantwortlich, die Einführung des Containers vorzubereiten und zu betreuen.
Alternativen gab es im Grunde genommen nicht, denn in der Nachkriegszeit wurde der Nordatlantikdienst, der ja betroffen war, von Hapag und Lloyd als Gemeinschaftsdienst betrieben, aber durch zwei verschiedene Gesellschaften. Und nun kam plötzlich Sea Land 1965 und Hapag und Lloyd mussten überlegen, wollen wir so weitermachen oder wollen wir auf einen neuen Zug springen.
Dabei haben die beiden Reedereien durchaus Erfahrung mit genormter Ladung. Auch wenn das noch wenig mit den Containern von heute zu tun hat, so Kapell.
Wir waren ja nicht von gestern, sondern wir hatten einen Containerdienst mit PA-Containern. Das sind bahnfähige Container gewesen, die auch genormt waren. 5, 7 und 10 Kubikmeter Container, die zu einzelnen Einheiten einer Bahneinheit, einem BT-Wagen, einem Behältertragwagen bei der Bahn kombiniert werden konnten. Und mit diesen Containern haben wir schon eine ganze Menge Geschäfte gemacht.
Für die Umstellung des Frachtgeschäfts auf den Containertransport ist aber bald klar, das wird teuer. Das kann eine einzelne Reederei nicht leisten. Die Hapag und der Lloyd arbeiten deshalb auch im Containergeschäft zusammen. Ein Vorbote für die spätere Fusion. Henning Rehfahrt, heute Vorsitzender des Hapag-Lloyd-Kapitänsbundes, hat die Anfänge des Containers miterlebt. Er begann 1954 bei Hapag und erinnert sich noch nach 5 Jahrzehnten gut an seine erste Begegnung mit einem Containerschiff, als in Europa davon noch keine Rede war.
Es war 1958, ich war junger dritter Offizier, gerade mal eben den Steuermannsexamen hinter mir und fuhr mit einem Schiff von der Hapag in die Karibik, nach Westindien. Und ich hatte Wache morgens und dann sah ich in der Nähe von Puerto Rico dieses erste Containerschiff. Und man hat gesagt, was ist denn das für ein Unternehmen? Damals hatte McLean ja schon, ist es ja bekannt, einen Tanker umgebaut zu Containerschiffen, die auch eigenartig aussahen, also nach außen ausgeladen, damit er ungefähr seine Normcontainer unterbringen konnte in der Breite des Schiffes. Ja, das hat natürlich der Kapitän, damals 52-jährig, der sagte, ja, junger Mann, das ist eine Zukunft.
Eine Zukunft, die aber noch viel internationale Abstimmung braucht. Was nutzt ein einzelnes Containerschiff, wenn die Boxen nicht weiter an Land transportiert werden können? Also müssen neue Lastwagen gebaut werden, neue Güterwaggons, die genormte Container aufnehmen können und so weiter. Auch die Häfen müssen sich erst auf den Containerumschlag vorbereiten.
Die ersten Containerbewegungen waren abenteuerlich. weil man da mit Anschlaggeschirr gearbeitet hat, welches so kurz war, die Kräne waren noch nicht hoch genug. Das hat man mit konventionellen Kränen gemacht. Die waren nicht hoch genug, sodass die Anschlagwinkel sehr klein waren. Und bei Alu-Containern konnten sie es sogar haben, wenn sie einen schweren, bei 40-Fuß-Containern insbesondere, wenn der voll ausgeladen war, das heißt in Deutschland nicht bis 24 Tonnen, sondern da durfte man wegen der Straßen- und Bahnverhältnisse maximal 19 bis 20 Tonnen Ladung haben. Aber wenn die ausgenutzt wurde, dann knickte der Container oben weg und faltete sich.
Kapitän Henning Refert hat in den ersten Jahren des Containers auch an Land gearbeitet. Er war unter anderem dafür zuständig, die Pläne zu erarbeiten, wie die ersten Containerschiffe beladen werden müssen. Ein Puzzlespiel mit vielen Unwägbarkeiten, für das es noch keine Computer gab.
Dann kamen auch nachts um 3:30 Anrufe. Und du saßt auf der Bettkante mit deinem sogenannten Puzzleplan, mit deinem Stauplan. Und der Operator am Terminal berichtete, also mir fehlen noch 3 Container aus Dänemark mit Gefriergut, also vielleicht Fleischwaren. Und die stehen noch an der Grenze oben und die kriege ich wohl nicht ran. Aber ich muss jetzt weitermachen. Der Kran wartet und der Deckel muss zu, damit ich an Deck weiterarbeiten kann. Da musste man also schnell umdisponieren auf der Bettkante und sagen, dann machst du mal eben dieses und nimm mal das und dann, okay. Ja, das war seinerzeit eine entspannende Zeit und mit der gebe ich heute auch immer noch gerne an und sage, Leute, dieser Computer, den haben wir damals geschlagen.
Die ersten Vollcontainerschiffe übrigens konnten gerade einmal rund 700 Boxen mitnehmen. Heute sind 20 mal so viele und mehr an Bord. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Hapag-Lloyd ist Deutschlands größte Containerreederei. Und das Unternehmen stellt seinen Kunden am liebsten selbst einen orangefarbenen Container auf den Hof, damit der ihn vor Ort beladen kann.
Dann wird die Tür zugemacht, der Container noch versiegelt und dann tritt er seine Anreise an, die eben mit aus einer Fabrik kommt, vielleicht im Inland, zum Hafen befördert wird. Dort der Umschlag stattfindet, die Box aufs Schiff gestellt wird. Dann fährt das Schiff los, kommt in seinen Bestimmungsort an und von dort geht die Reise dann weiter, häufig eben ins Inland einer Zielregion.
Niklas Ohling ist 33 Jahre und bei der Reederei dafür verantwortlich, die eigene Containerflotte aus rund 1 Million Boxen zu steuern.
Wenn man die mal exemplarisch aneinander stellen würde, sind das rund 7.500 Kilometer aneinander gestaut oder gereihte Container, die, wenn man jetzt sich die Weltkugel ansehen würde, von Hamburg bis Los Angeles reichen würden. Und die sind unter der Kontrolle von Hapag-Lloyd.
Wo ein Container ist, das weiß die Reederei nicht immer genau. Eingebaute Sender sind die Ausnahme. Aber dank Informationsaustausch zwischen Schiff, Hafen und Spediteur weiß die Reederei, wo die Box sein müsste.
Das heißt, überall dann, wenn ein Umschlag mit dem Container stattgefunden hat, sprich, wenn der Container aus dem Inland ans Terminal gekommen ist, das Tor quasi zum Terminal, die Gatebewegung passiert hat, dann wird das dokumentiert. Und wir können nachträglich erfassen, wo sich diese Container befinden und im Zweifel halt auch herausfinden, wenn ein Container mal verlustig gegangen ist, wo er denn zuletzt gewesen sein soll.
Container sind nicht immer voll unterwegs. Aus Fernost etwa werden mehr Waren exportiert als importiert. Deshalb gibt es in China eigentlich ständig einen Mangel an leeren Containern.
Das Design für Apple sitzt in Kalifornien. Das Produkt kommt aber letzten Endes aus Fernost, wo es produziert wird. Und die Container fahren also voll von China an die US-Westküste oder Ostküste und werden größtenteils wieder leer zurückpositioniert.
Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Container quasi an der falschen Stelle sind, wo es Ungleichgewichte gibt zwischen Angebot und Nachfrage nach Boxen.
Es gibt das auch für Containertypen unterschiedlich. Nehmen wir den Kühlcontainer, wo wir jetzt noch eine Erntesaison gerade auf der Südhalbkugel erleben. Gerade ganz stark die südamerikanische Westküste. Diverse Obstsorten, die dort gerade noch gefahren werden, aber auch zum Teil ja, Avocados oder auch Kirschen, Weintrauben, alle möglichen Produkte, die aus dieser Region kommen. Und dann irgendwann der Wechsel stattfindet, dass die Kühlcontainer wieder durch die logistische Aktivität hier im Unternehmen gesteuert auf die Nordhalbkugel gebracht werden müssen, um dort für die Erntesaison bereitzustehen.
Damit ein Kühlcontainer nicht leer durch die Gegend gefahren werden muss, kommt dann auch schon mal ungekühlte Ladung rein.
Für den Preis eines normalen Kühlcontainers, ja, wäre das eigentlich Verschwendung, aber es ist in der gesamtheitlich immer noch das Beste für die Flotte von Hapag-Lloyd.
Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allein bei Hapag-Lloyd dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass an jedem Ort der Welt genügend eigene Boxen bereitstehen. Aber auch nicht zu viele. Das geht heutzutage nicht mehr ohne leistungsfähiges Computersystem.
Ja, damals kannte man den Container vermutlich wirklich noch mit Namen. Und es ist wirklich so gewesen, also auch von meinen Vorgängern, wie ich es mir habe erklären lassen, dass man den Container wirklich an der Tafel geführt hat und gesagt hat, der Container befindet sich gerade dort und dort und hat dann eben eine Verschiebung gemacht. Die Box an einer Magnettafel einfach weiter bewegt entlang ihrer Phase, bis sie dann wieder raus war mit einem Volltransport nach Übersee. Heutzutage wäre das unter der Masse, die wir bewältigen müssen, die wir auch überwachen müssen, wäre ohne Systemunterstützung gar nicht machbar.
Obwohl immer mal wieder vereinzelt nach einem Sturm an den Küsten Container oder deren Ladung antreiben, dass Container über Bord gehen, ist äußerst selten, sagt Ohling.
Wir verzeichnen tatsächlich ganz, ganz, ganz selten Fälle, dass Container auch verlustig gehen. Auch auf der Landseite, sprich, dass ein Container geklaut wird, ist in der Anzahl vernachlässigbar. Also ganz, ganz seltene Fälle, die es gibt. Zumal auch so ein Container, den mal so eben verschwinden lassen, ist was anderes als vielleicht ein kleines Auto oder Container kann man einfach aufgrund seiner Dimension ja nicht irgendwo einfach mal unterstellen.
Gleich im Hamburger Hafenkonzert geht es um die Frage, wie man am besten einen Container packt, damit möglichst viel rein, aber nichts kaputt geht. "50 Jahre Container in Deutschland. Das ist unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Beim Container beladen kommt es ein bisschen wie beim Kofferpacken vor allem auf zwei Dinge an. Es soll viel reinpassen und es soll möglichst nichts kaputt gehen. In speziellen Kursen lernen künftige Hafenarbeiter, wie das genau geht. Containerpacken für Anfänger. Petra Volkwarzen hat sich das auf dem Gelände der Hafenakademie auf Steinwerder angesehen.
Ein großer, umzäunter Platz gleich hinterm neuen Musicaltheater an der Elbe. Zwischen aufgestellten Hütchen wird ein Container rückwärts umhermanövriert. Andere Lehrgangsteilnehmer stapeln mit einem Kran Container aufeinander. In einer Ecke des Geländes steht ein leerer Container, der zu Übungszwecken beladen werden soll.
Wir packen jetzt formschlüssig den 20-Fuß-Container. Formschlüssig heißt, dass keine Lücken zwischen der Ladung entstehen.
Pascal Prion nimmt an einem dreimonatigen Kurs der Hafenakademie teil, genau wie Stefan Mieritz.
Also ich sitze im Stapler und belade den Container und mein Kollege sagt mir, was ich zu beladen habe, wo es stehen soll, dass es optimal steht, dass wir keine Ladelücke haben, sodass die Ladung im Container verrutschen kann.
Ja, der Kollege holt jetzt mit dem Gabelstapler die große Holzkiste. Auf der Kiste selber ist immer meistens gekennzeichnet mit einem roten Kreuz, wo der Lastschwerpunkt ist, damit man auch die Ladung vernünftig hochheben kann. Nicht, dass die Ladung dann nach links oder nach rechts kippt.
Der eine fährt den Gabelstapler, der andere weist ein. Dabei gilt, ähnlich wie beim Kofferpacken, Schweres gehört nach unten.
Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kisten habe, dass die eine wiegt 4000 Kilo, die andere wiegt 2000 Kilo, dass natürlich die schwerere nach unten kommt, sodass wir die andere Kiste mit unserer anderen dann nicht eindrücken. Also das ist sehr wichtig.
Als Stefan Mieritz die erste Holzkiste in den Container manövriert, bleibt rechts und links kaum Platz.
Weiter nach rechts. Also es ist wirklich passt nur noch ein Blatt Papier eigentlich dazwischen sozusagen. Mach das mit dem Hubmaß.
Vor dem Kurs sind beide noch nie Gabelstapler gefahren. Kurz ditcht die eine Holzkiste doch an der Containerwand an. Noch halb so schlimm, sagt Ausbilder Sami Ikic.
Das passiert das eine, aber dafür sind wir auch in der Ausbildung, damit sie einfach auch diese Erfahrungswerte sammeln, damit sie einfach auch mal sehen, dass man sich vorher Gedanken machen muss, wenn man ranfährt, dass man mittig ranfährt, dass man links und rechts den Abstand identisch hat. Das üben wir halt, dafür sind sie halt hier. Ne?
Sami Ikic arbeitet seit 9 Jahren für die Hafenakademie. Wichtig fürs Containerpacken ist ein gutes räumliches Sehen, sagt der Ausbilder. Und natürlich Sorgfalt beim Sichern der Ware.
Dass man wirklich, wenn man den Container losschickt, dass man gewährleisten kann, dass dort die Ladung sich im Container nicht bewegen kann. Stahl wird ja oft jetzt in Containern transportiert, dass dort eventuell auch wirklich Stahlträger rausschießen, Rohre rausschießen. Und dann wird natürlich derjenige, der den Container beladen hat und gesichert hat, nachher auch in Regress genommen, also auch in die Verantwortung.
Wer genau den Container beladen hat, lässt sich später zu 100% nachvollziehen. Sami Ikic kommt wie alle Ausbilder hier aus der Praxis. In seinem Berufsleben hat er schon die unterschiedlichsten Dinge verpackt.
Teilweise so Schneemobile haben wir nach Island verschifft. Und ein besonderes Thema ist natürlich Gefahrgut. Da hatten wir mal einen Karton mit 1.4G, das ist also hochexplosiver Sprengstoff. Und da gab es einen Karton mit 25 Kilogramm. Und der musste in so einen 20-Fuß-Container separat gepackt werden, alleine. Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man diesen Karton in so einem 20-Fuß-Container sichert, ohne den Karton zu beschädigen, ohne die Ladung zu beschädigen, weil es halt sehr explosiv, sehr empfindlich ist. Dafür habe ich 2 Stunden gebraucht.
Auch die 2 Lehrgangsteilnehmer Pascal Prion und Stefan Mieritz wissen, so einfach wie rechteckige Holzkisten lässt sich längst nicht alles verpacken.
Ja, runde Gegenstände, die wiederum gesichert werden müssen. Eigentlich ist es Tetris-Spielen für Große.
Am Ende ist alles verstaut, was verstaut werden sollte. Ausbilder Sami Ikic ist für heute zufrieden mit dem Ergebnis.
Ja, also die haben formschlüssig gepackt. Die haben auch so gepackt, dass man jetzt eigentlich die Ladung, so wie sie hier steht, auch ohne zu sichern transportieren kann. Haben auch vernünftig den Lastverteilungsplan berücksichtigt. Also das haben die gut gemacht.
Für die Zeit nach dem Kurs hoffen Stefan Mieritz und Pascal Prion, dass sie eine Arbeit finden im Hafen.
Ich wollte eigentlich schon immer einen Hafen, das hat mich eigentlich immer interessiert. Es ist eigentlich fast immer ein sicherer Job gewesen. Und also ich muss sagen, es bringt mir echt Spaß. Ne?
Wie es weitergeht, große Maschinen fahren und vernünftig Geld verdienen, würde ich sagen.
Dutzende Computer, Bildschirme, wohin das Auge reicht. Aber nur eine Handvoll Menschen, die konzentriert auf ihre Monitore blicken. Im Leitstand des Containerterminals Hamburg-Altenwerder geht es zu wie in einem Flughafentower.
Jeder Arbeitsplatz hat 6 bis 8 Bildschirme, auf denen man praktisch das gesamte Terminal überwachen und auch steuern kann.
Sagt Markus Riepenhusen, Schichtleiter im Leitstand des Containerterminals. Als die Anlage vor rund 2 Jahrzehnten geplant wurde, gab es ein zentrales Ziel. Der gesamte Umschlag sollte möglichst zentral aus einem Raum heraus mit möglichst wenigen Menschen gesteuert werden können.
Also die Computer machen die einzelnen Transportvorgänge und der Mensch muss immer da eingreifen, wo die Technik oder die Automatik hakt. Das kann im gesamten Transportvorgang passieren, also am Anfang oder am Ende. Also sprich, wenn der Container aus dem Lager kommt. Im Lager kann es Probleme geben. Wenn der Container praktisch vom Lagerplatz mit den RMGs, also mit den Lagerkränen, zum AGV gebracht wird.
AGV, diese Abkürzung steht für Automatic Guided Vehicle, also selbstfahrendes Fahrzeug. Die Lastwagen, mit denen die Container auf dem Terminal Altenwerder unterwegs sind, von der Pier ins Lager gebracht werden, haben keinen Fahrer mehr. Nicht einmal ein Fahrerhaus gibt es.
Das ist in einem Computerprogramm irgendwo beschrieben, hinterlegt, die Software. Und die einzelnen Fahrzeuge, die kommen sich so nicht in die Quere, dafür sorgt die Software.
Seit 2002 ist die Anlage in Betrieb. Die Idee, mit dem CTA das modernste und am weitesten automatisierte Containerterminal zu bauen, war keine Spielerei und kein Experiment, sondern eher aus einem Mangel heraus entstanden, sagt Karl-Olaf Petters, Sprecher der HALA.
Ja, die Grundidee ist, dass im Hamburger Hafen Fläche sehr begrenzt und sehr wertvoll ist. Das heißt, worum es in Altenwerder immer wieder geht, ist extrem hohe Flächeneffizienz. Wir haben ja eine sehr kompakte, von der Grundfläche her kleine Anlage, die wir so effizient wie möglich nutzen müssen. Und da ist man dann sehr schnell beim Thema Automatisierung, weil einfach die Prozesse, wenn sie automatisiert sind, in der Fläche deutlich günstiger darstellbar sind.
Schichtleiter Markus Riepenhusen ist von der ersten Stunde an dabei. Seit 15 Jahren arbeitet er am CTA, auch 2002, als das erste Schiff abgefertigt wurde. Vom Schiff an Land hebt noch ein Kranführer die Boxen. Ab diesem Moment aber geht der Umschlag nahezu vollständig automatisch. Ein großer gesicherter Zaun umzieht das Areal. Menschen dürfen nicht auf das automatisierte Gelände mit seinen selbstfahrenden Lastwagen und Kränen.
Man weiß ja nie genau, wo das Fahrzeug als nächstes hinfährt oder jetzt in den Lagerkran. Wann fängt der Lagerkran an zu fahren? Und deshalb dürfen diese Bereiche eben nicht von Personen betreten werden im Normalbereich. Wenn es aufgrund der Störung notwendig ist, dann werden eben die entsprechenden Geräte angehalten und dann können die Mitarbeiter da ohne Probleme in den Lagerblöcken auch die technischen Probleme beheben.
Trotz aller Automatisierung, ganz ohne Menschen, auch jenseits der Leitstelle, kommt auch das modernste Terminal der Welt nicht aus.
Na, wir brauchen einmal Menschen, die den Container vom Schiff praktisch mit der Containerbrücke runternehmen bzw. raufsetzen. Dann müssen die Container gecheckt werden, damit wir sie auch entsprechend in unserer Datenbank aufnehmen können. Dann haben wir auf jeden Fall im Service-Team unser Personal, was sehr wichtig ist. Das heißt, die Geräte, die müssen regelmäßig gewartet werden. Wenn Störungen kommen, müssen sie entstört werden. Dann in der Administration die gesamten Daten, die ja, über EDV und über die Medien hin und her geschickt werden, müssen verwaltet werden und aufgearbeitet werden.
Dutzende, wenn nicht hunderte Besucher aus aller Welt kommen jedes Jahr nach Altenwerder, wollen lernen, wie man den Umschlag in einem Hafen automatisiert, Die Hala ist stolz darauf.
Das, was jetzt beispielsweise in Rotterdam passiert ist, mit den neuen Terminals dort, basiert zu einem Großteil auch auf dem, was wir hier vorgestellt haben. Automatisierung ist natürlich an vielen Stellen immer wieder ein Thema. Wir haben Burchard Kai im Moment gerade 4 neue automatische Blocklager im Bau. Aber auch im Prozesshaften ist Automatisierung immer wieder ein wichtiges Stichwort. Beispielsweise, wenn wir über Bahnverkehre sprechen, beispielsweise aber auch, wenn wir über Lkw-Verkehre sprechen.
Vor 50 Jahren stellte der damalige Hamburger Wirtschaftssenator Helmut Kern zusammen mit anderen die entscheidenden Weichen dafür, dass die Hansestadt zu einem der größten Containerhäfen Europas werden konnte. Heute gibt es 4 große Umschlagsbetriebe, 4 Containerterminals, 2 in Waltershof, einen in Toller Ort und einen in Altenwerder. Frage an den heutigen Wirtschaftssenator Frank Horch: Wie dankbar sind Sie denn Ihrem Vorvorgänger, dass er vor 5 Jahrzehnten die richtige Entscheidung getroffen hat für den Container?
Ich würde das nicht unbedingt mit Dankbarkeit ausdrücken. Ich würde das schon mit einer Anerkennung für eine bestimmte Weitsicht, die in so einem Moment ja erforderlich ist. Das war schwer. Wie immer im Hafen ist die Tradition groß geschrieben. Und auch zu der Zeit war es nicht einfach, mit diesem neuen Gedanken das in Hamburg durchzusetzen. Und umso mehr in den verantwortlichen Positionen Anerkennung dafür, das eben tatsächlich in dieser Vorausschau tatsächlich dann auch zu unterstützen.
Wenn man sich anschaut, nach 1990, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat der Hamburger Hafen, was Container angeht, einen riesen Boom erlebt, einen riesen Aufschwung. Das sind 2-stellige Steigerungsraten Jahr für Jahr gewesen. Mittlerweile ist man ein bisschen vorsichtiger geworden und die Prognosen von 25 Millionen Containern innerhalb von wenigen Jahren, davon ist im Moment nicht mehr die Rede. Warum ist die Stadt und warum sind die Hafenplaner vorsichtiger geworden, dass es eben nicht mehr so rasant weitergeht?
Das sind ja Beispiele so der jüngsten Geschichte und auch der Globalisierung. Das muss eindeutig in diesem Zusammenhang gesehen werden. Wir sind ja heute nicht mehr auf deutsche, auf europäische oder bestimmte Märkte seitens des Hamburger Hafens ausgerichtet, sondern sind heute in einem totalen globalen Zusammenhang zu sehen. Dann die Tatsache, dass gerade wir der sogenannte Hub, der Haupthafen für Asien, für China waren. Auch diese Tatsache spiegelt sich heute in einem enormen Wandel der chinesischen Wirtschaft, die nicht mehr nur in der Commodity-Fertigung, der Massenfertigung ausgerichtet ist, sondern heute auch aufgrund der Rohstoffzulieferung, der Entwicklung, auch was Know-how, was innovative Produkte angeht, ist China im Moment im Wandel. Und das sind enorme Veränderungen in der Weltwirtschaft, was uns natürlich auch in unseren Hafenplanungen, die wir unter unseren Annahmen, will die 25 Millionen Container noch einmal zitieren, damals eben auch ausgewiesen wurden. Da werden wir uns in absehbarer Zeit nicht mehr treffen, sondern der Zuwachs, der über Jahre zweistellig war, wird sich aus meiner Sicht in ein weiter normales Wachstum von Kontinent zu Kontinent auf 3-5% bewegen. Eins ist nur Tatsache, die Logistik, die Transporte, auch mit Containern, werden auch weiter in unserer heutigen Welt eine dominante Rolle spielen, aber eben nicht mehr annähernd in diesen Wachstumszahlen.
Wenn Sie von Veränderungen in der Weltwirtschaft reden, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch Konkurrenz gibt. Also die Konkurrenz ist auch stärker geworden in Nordeuropa, oder?
Das ist richtig. Es haben sich vor allen Dingen aus der Gesamtsituation der Schifffahrt nicht ganz natürliche Konkurrenzen, sondern Abläufe geändert. Nur die Tatsache, dass heute eben die größten Containerschiffe der Welt nach Aarhus und nach Danzig und Gdynia fahren, bedarf schon einer längeren Beobachtung, ob das wirtschaftlich ist. In Summe ist die Konkurrenz gewachsen und auf all diese Dinge nützt es nichts, entsprechende Antworten theoretisch zu haben, sondern man muss eben tatsächlich in der Wettbewerbsfähigkeit des Hafens darauf die richtige Antwort geben oder besser werden. Und das ist unser Ziel mit den nächsten Schritten, die wir auf den Weg bringen wollen.
Vor ein paar Jahren gab es auch noch durchaus rückblickend betrachtet hochtrabende Pläne. Steinwerder sollte zu einem 5. Containerterminal umgebaut werden. Moorburg war auch mal als möglicher Containerhafen im Gespräch. Davon redet schon lange keiner mehr. Wo sehen Sie noch Wachstumschancen für den Hamburger Hafen, auch jenseits des Containers?
Es ist ein Umschlag in einem Beispiel, wie wir ihn heute auch auf dem kleinen Grasbrook durch Grimaldi am Unikai und auch am Oswaldkai durchführen. Das wird ein Schwerpunkt sein. Es wird eben auch die Projektladung. Es werden Bereiche, die ja gerne auch ein bisschen als Produkt der Zukunft genannt werden, wie 3D-Druck und eben auch Ansiedlung von industriellen Bereichen, die dann auch in Form von Projektladung dort einen Umschlagplatz mit dem Hintergrund des Produktionsfeldes sehen. Dann eben auch die Tatsache, dass wir immer mit sehr unterschiedlichen Schiffstypen, was auch Binnenschiffe angeht, die wir auch in diese Gedanken mit einbeziehen. Und ich darf noch einfügen, auch unsere starke Entwicklung im Kreuzfahrtbereich spielt auch eine Rolle in diesen Gesamtplänen. Und von der Seite gilt es eben, dieses in der Gesamtbetrachtung des Universalhafens Hamburg mit in das Augenmerk zu fassen.
Das war die 3199. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts mit Geschichte und Geschichten rund um den Container. Was Sie in der kommenden Woche hier erwartet, verrät Ihnen jetzt mein Kollege Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Windjammer, Kreuzfahrtriesen und jede Menge Bratwurst. Vom 5. bis zum 8. Mai findet wieder einmal der Hamburger Hafengeburtstag statt.
Ja, ist schon beeindruckend mit den alten Segelschiffen und so. Ist schon eine feine Sache, ne?
Wunderbar, fantastisch, ja, herrlichen Überblick.
Wunderschön, besonders die Segler.
Meine Tochter und ich, wir wollten das endlich mal angucken.
Ich war hier noch nie.
Na dann nix wie hin. Zum 827. Hamburger Hafengeburtstag. Und bei uns im Hamburger Hafenkonzert bekommen Sie alle Informationen rund um das größte Hafenfest der Welt. Am Himmelfahrtsdonnerstag geht es los. Kerstin von Stürmer berichtet ab 6 Uhr morgens von den Vorbereitungen und gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage. Am Sonntagmorgen dann ab 6 Uhr Jan Graf mit einer Zwischenbilanz, Eindrücken von der Taufe des Kreuzfahrtriesen Aida Prima und einem Ausblick in den Tag. Und am Montagabend ab 20 Uhr präsentieren wir Ihnen die Highlights des 827. Hamburger Hafengeburtstages und ziehen ein Resümee. Einschalten lohnt sich.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Tschüss für diese Woche, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.